Die Lebenskraft des Heiligen Geistes. So haben wir es die letzten Sonntage schon gehört, setzt in unserem Leben Gottes Kraft frei. Und das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig, diese Kraft auch zu erleben, zu erfahren. Wir haben so an verschiedenen Beispielen einfach mal überlegt, was das bedeutet, wenn diese Kraft in unserem Leben freigesetzt wird, was das bedeutet und was das eigentlich in uns bewirkt. Diese Kraft des Heiligen Geistes, das ist diese Kraft, die uns tröstet in Not, in schwierigen Situationen. Es ist aber auch eine Kraft, die uns ermahnt, wenn wir auf Wegen uns befinden, die Gott nicht gefallen. Auch dazu setzt Gott seinen Heiligen Geist ein. Und diese Kraft lässt uns sein Wort, seinen Willen erst wirklich verstehen. Auch das haben wir gehört und gelernt, dass der Heilige Geist uns letztendlich sein Wort, seine Verheißungen an uns, seine Liebe an uns, das, was er uns mitteilen will, erst wirklich aufschließen kann, so dass es in unser Herz kommt. Wie in der Apostelgeschichte heißt, nach der Pfingstpredigt des Petrus, wo es in ihre Herzen ging. Das bewirkt der Heilige Geist. Weil etwas zu wissen, heißt noch lange nicht, dass ich es tue, heißt noch lange nicht, dass es mich verändert. Aber der Heilige Geist möchte unsere Herzen ja so erfüllen, dass wir nicht nur etwas wissen über ihn, sondern dass wir das leben und dass wir das spüren, dass seine Kraft in uns mächtig wird. Die Lebenskraft des Heiligen Geistes, die offenbart uns auch die übernatürliche Kraft Jesu, die Auferstehungskraft Jesu. Weil aus uns heraus sind wir immer begrenzt. Egal wie stark du bist, egal wie stark du dich fühlst, du hast immer natürliche Grenzen, jeder von uns. Bei dem einen sind die ein bisschen höher, bei den anderen sind die ein bisschen niedriger. Aber wir sind immer begrenzt. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wirken des Heiligen Geistes, letztendlich wird diese Grenze in uns erweitert durch Jesus. Nach seinem Willen, nicht nach unserem Willen, aber nach seinem Willen, ist es möglich, dass unsere Begrenzungen letztlich auch überwunden werden. Dahin, damit wir in der Kraft Gottes leben können. Weil Jesus seinen wunderbaren Heiligen Geist über uns ausgießt, wir haben das an Pfingsten gefeiert, können wir die Werke, die Jesus tat, auch tun. Und Jesus ruft uns und fordert uns explizit dazu auf. Ja, er verheißt uns sogar noch größere Dinge zu tun, als Jesus getan hat. Der erste Gedanke jedes Mal, wenn ich diese Stelle höre und wenn ich daran denke, ist, Quatsch, geht doch nicht. Nein, aus mir geht das auch nicht. Aber in der Gegenwart und in der Kraft Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes, ist es möglich. Und Jesus sagt uns, wahrlich, ich sage euch, so lesen wir in Johannes 14, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Aber ich lasse euch den Tröster zurück. Also ihr seht, es ist wichtig, das Thema Heiligen Geist nicht irgendwo unter der Schublade zu lassen, sondern es ist letztendlich das Thema, was wir kennen müssen, um das, was hier Jesus uns verheißt und uns zuspricht, auch letztlich erleben. Dass wir in dem wandeln, was Jesus getan hat. Dass wir in dieser Zuversicht sind, in diesem Glauben stehen, in dieser Kraft leben, so wie Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat. Das ist uns verheißen. Muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind nicht immer nur die kleinen, erbärmlichen, kraftlosen Christen, wie wir uns manchmal fühlen. Sondern wir haben eine Dynamis, ein Dynamit in uns verliehen durch den Heiligen Geist, der die Kraft Gottes in uns freisetzt. Ist doch toll, oder? Das ist etwas, was mich begeistert. Ich aus mir kann Disziplin üben, ich kann so ein paar Sachen machen, ich kann Übungen machen, ich kann irgendwas trainieren, ich kann meine Muckis trainieren, wenn es sein muss, ich kann Fahrrad fahren oder was weiß ich. Ich kann alle möglichen Dinge tun, um etwas zu trainieren, aber etwas kann ich nicht. Ich kann meine Grenzen selber nicht weiterstecken, sondern das kann nur der Herr. Und das hat er uns verheißen. Dazu rüstet uns der Heilige Geist aus. Mit Gaben, die uns sehen lassen, was Gottes Wille ist in meinem Leben und durchaus, da haben wir letzten Sonntag drüber gesprochen, auch im Leben anderer. Ich darf Ihnen das manchmal zusagen, weil der Geist Gottes mir das auch eingibt. Wir ausgerüstet werden mit einer Kraft, die uns selbst sogar in schweren Lebenssituationen ermutigt und trägt und unsere Gedanken im Gebet lenken kann, selbst wenn es größte Kuddelmuddel in unserem Gehirn ist. Wir haben da uns sehr stark mit dem Sprachengebet auseinandergesetzt. Die Kraft, die uns von unseren Sünden und unserer Trennung von Gott überführt und heilt, und der Kraft, die Heilung in unserem Leben an Körper, Seele und Geist bewirkt. Diese Kraft ist in uns, wenn wir an Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland glauben, wenn wir das klar gemacht haben, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland in unser Leben wirklich eingeladen haben. Es kommt nicht einfach so über uns, sondern es setzt letztlich voraus, dass wir in der Nachfolge sind. Diese Kraft ist zugänglich für den, der Jesus vertraut. Nicht der alles perfekt macht, nicht der alles richtig macht, aber der sich selbst diesem Herrn Jesus unterstellt und ihm sein Leben anvertraut. Die verheißene Kraft des Heiligen Geistes erneuert unser Leben so sehr, dass nichts mehr so bleibt, wie es war, und wir nur noch staunen können, wie sehr unser Leben tatsächlich göttliche Bedeutung gewinnt. Und wir sehnen uns so oft danach, dass diese Kraft Gottes in unser Leben hineinfließt, und mit dem Heiligen Geist ist es uns verheißen, werden wir diese Kraft empfangen. Aber es braucht Klarheit. Klarheit in der Nachfolge. Es geht nicht darum, alles perfekt und keine Fehler zu machen, wie ich schon sagte. Aber es geht darum, Jesus von ganzem Herzen zu lieben und ihm rückhaltlos nachzufolgen. Das heißt, ganz praktisch, nichts zurückzuhalten. Bei Menschen, die ich traue, habe ich öfters so Trauvorbereitungsgespräche und so weiter. Und da ist irgendwann auch mal das Thema, nichts zurückhalten. Nichts zurückhalten. Wir sind oft so, wir geben immer nur so bis hier, aber da vorne gehe ich nicht mehr hin. Das halte ich zurück. Und Jesus sagt, nein, keine Grenzen, sondern nichts zurückhalten. Alles dem Herrn anvertrauen. Ich muss sagen, das tue ich oft mit Zittern und Zagen. Das ist nicht immer so, dass das immer gleich Hurra und einfach ist. Und ich habe einmal meine Bedenken, aber ich habe mich entschieden, ich will es wagen. Ich will diese Schritte gehen und ich möchte nichts zurückhalten, sondern ich möchte mich ganz geben. Wie so ein Leben in der Kraft des Geistes aussieht, da lesen wir in Gottes Wort die tollsten Sachen. Und in meinem Leben bin ich immer wieder Menschen begegnet, die in so einer Nachfolge leben und wo ich einfach gespürt habe, die waren gesalbt vom Heiligen Geist. Die hatten etwas an sich, wo ich sehen durfte, wo ich erkennen durfte, in ihnen ist Jesus mächtig. Ich weiß, auf der Bibelschule hatten wir ein Studienkollege von mir, der war in der gleichen Klasse, der kam immer zu spät. Oder er kam auch mal gar nicht. Und dann haben sie immer gedacht, meine Güte, was ist das für ein Vogel? Haben wir alle gedacht. Also kann der nicht mal. Bis ich dann mal ein bisschen kennengelernt habe und wir mussten immer solche missionarischen Dienste tun. Und wir hatten damals so eine Dienstgruppe, da sind wir Asylantenheime gegangen und sind da zu Menschen gegangen, die Flüchtlinge waren, und haben die einfach betreut, haben mit denen geredet, haben geguckt, ob wir die irgendwo unterstützen können, den einen oder anderen Behördengang für sie erledigt oder was auch immer. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und da habe ich kennengelernt, wie es ist, wenn der Heilige Geist in einem Menschen wirklich Autorität hat. Der konnte an niemanden vorbeigehen. Der konnte an keinem Menschen vorbeigehen, der in Not war. Ich kann das, habe ich mir gedacht, meine Güte. Ich kann oft weggucken. Der konnte das nicht. Gottes Geist hat ihn so erfüllt, dass er bei jedem stehen blieb. Und das hatte auch mal zur Folge, dass er zu spät kam. Das hatte auch zur Folge, dass er nicht in den Unterricht kam. Wir haben alle irgendwo ein bisschen drüber gemeckert. Aber irgendwann haben das auch die Leiter der Bibelschule erkannt. Und die haben das mitgetragen. Mehr wie wir als in der Klasse das konnten. Und heute ist er Pastor. Ich kenne seine Gemeinde. Und ich kenne auch die Gemeinde, dass sie sich manchmal beschwert, dass er zu spät kommt. Aber der kommt nicht zu spät, weil er verschlafen hat. Der kommt auch nicht zu spät, weil er unzuverlässig ist. Sondern er kommt zu spät, weil Gottes Geist ihn zu Menschen treibt. Und ich habe noch niemanden gesehen, der jeden ansprechen konnte. Und jeder, der angesprochen wurde von ihm, der fühlte sich geliebt. Der hat verstanden, dass Jesus ihn lieb hat, weil er ihn an die Hand genommen hat und mitgegangen ist. Das wirkt der Heilige Geist. Oder die Direktor oder der Studiendirektor unserer Bibelschule war auch ein Mann voll Heiligen Geistes. Und wir mussten miterleben, wie sein eigener Sohn tödlich verunglückt ist. Ganz tragisch. Beim Verkehrsunfall von Klatsch auf nachher war er tot mit 4 anderen Jungs. Er war noch nicht mal schuld, er war nicht gefahren und nichts. Er war nur in dem Auto, was zu Schaden gekommen ist. Und dann zu sehen, wie Gottes Geist diese Menschen nimmt, in ihrer Traurigkeit, in ihrem Schmerz. Und heute leiten sie ein Sozialwerk, was sehr beträchtlich ist. Die haben nicht aufgegeben. Die haben erlebt, wie Gottes Geist sie getröstet hat. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Wie dieser Trost wirklich in ihrem Leben Kraft hatte, neue Perspektive geschenkt hat. Wie sie angefangen haben zu überlegen, was machen wir jetzt mit unserem Leben? Geht das jetzt so weiter? Nein, der Herr hat uns da herausgerissen aus dem, wie es war. Aber sie haben ein Ja dazu gefunden und haben mittlerweile eine Art betreutes Wohnen und so weiter aufgebaut im Schwarzwald, was ziemlich groß ist, was sehr vielen Menschen dient, was sehr vielen Menschen zum Heil dient, wo Menschen gesund werden. Interessant, wie so ein Leben in der Kraft des Geistes aussieht. Das ist anders als das, was wir können. Ich möchte uns hineinnehmen in einen Bericht aus Gottes Wort. Ich will heute gar nicht so viel drumherum reden. Ich möchte ganz viel Gottes Wort reden lassen. Ich möchte uns aus Apostelgeschichte 10 im Prinzip mal das ganze Kapitel durchgehen miteinander. Da ist jemand, der bekommt eine Vision. Da ist jemand, der bekommt von Gottes Geist etwas gezeigt. Wir lesen Apostelgeschichte 10, ab Vers 1. In Caesarea aber war ein Mann mit Namen Cornelius, ein Hauptmann, der zur sogenannten israelischen Kohorte gehörte. Der war fromm und gottesfürchtig, samt seinem ganzen Haus. Er gab reichlich Almosen für das Volk und betete stets zu Gott. Wohlgemerkt, wir reden hier von einem Heiden. Um die 9. Stunde des Tages sah dieser in einer Vision deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und zu ihm sagte: Cornelius. Ich warte ja auch mal drauf, dass ein Engel in mein Büro kommt und sagt: Michael. Dieser Cornelius sah ihn an und fragte voller Furcht: Was ist, Herr? Der aber sagte zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen vor Gott und es wird ihrer gedacht. Schicke nun Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon kommen, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast bei einem Gerber namens Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm sprach, weggegangen war, rief er 2 seiner Haussklaven und einen frommen Soldaten aus seiner Dienstmannschaft. Er unterrichtete sie über alles und schickte sie nach Joppe. Erstmal so, naja, so im ersten Moment, naja, es klingt so ein bisschen biblisch, ne? So wie man es in der Bibel kennt. So, passiert irgendwas, dann kriegen Leute einen Auftrag und das funktioniert so. So, aber dieser Cornelius war ein Soldat, war ein Hauptmann, kenne ich mich ein bisschen aus mit, wie das ist, Soldat zu sein. Aber er war kein Jude, er war ein Heide, einer, der eigentlich da gar nicht reinpasste. Der war auch kein Baptist. Aber er war ein frommer, gottesfürchtiger Mann. Und wenn das die Bibel sagt, dann ist das auch so. Es war jemand, der Gott kannte, der Gott vertraute. Und es war einer, der das auch lebte, der das nicht nur wusste, sondern der das lebte. Das heißt hier, er betete, ein Hauptmann, der viel im Gebet war und der auch nicht am Leid anderer Menschen vorbeiging. Das heißt hier, er gibt Almosen. Er kümmerte sich um Bedürftige. Das ist übrigens, was Gott der Herr immer will, was er immer sagt, was im Alten Testament für ganz viele Strafexpeditionen Gottes gesorgt hatte, dass Israel genau das nicht gemacht hat, sein Volk. Dass sie ihn nicht im Gebet gesucht haben, stattdessen Götzen angebetet haben und dass sie die Armen und die Menschen, die unterdrückt waren, letztendlich mit unterdrückt haben. Dass sie sich daran bereichert haben. Das hat immer Ärger gegeben, richtig Ärger. Und dieser Heide, der Gott vertraut, macht das, was Gott will. Der lebt im Willen Gottes. So schlicht ist das manchmal. Wir denken immer so ganz persönlich, so ganz groß und ich brauche dann ein ganz spezielles Zeichen, am besten durch einen Frosch, der an meiner Tür klingelt und mich von da nach da schickt. Der lebt im Gottes Willen, indem er das einfach tut, was Gott sagt. Ich will, dass du mit mir redest, ich will Gemeinschaft mit dir haben und ich will, dass du anderen Menschen dienst, aus der Kraft, die du von mir empfängst. Das tut er. Er ist in keinster Weise der klassische Christ, den wir kennen. Aber dennoch hört Gott sein Gebet und er wirkt durch seinen Heiligen Geist in ihm. Er bekommt eine Vision, eine Schau. Ein Engel Gottes sieht er und er unterhält sich mit ihm. Ist toll, ne? Vielleicht ist ein Christ hier, der das noch nie erlebt hat. Ich möchte dich ermutigen, wenn du das gerne erleben möchtest, versuch's mal wie Cornelius. Denk mal an dein Gebet. Vielleicht intensivierst du dein Gebet. Denk mal daran, wo kann ich dem Herrn dienen? Wo sind Menschen in meinem Umfeld, die ihn nicht kennen? Wo sind Menschen in meinem Umfeld, die der Herr mir quasi aufs Herz legt? Immer wieder sehe ich genau in diesen Situationen, wo es darum geht, Menschen für Jesus zu gewinnen, ist eine ganz große Kraft Gottes drin. Es ist immer wieder, dass in diesen Situationen eigentlich auch die Wunder Gottes passieren, ganz oft. Ich will das nicht verallgemeinern, aber ich habe immer erlebt, in Evangelisation ist ganz viel passiert. Die meisten Gebete, die ich für Heilung gebetet habe, auch für andere Menschen, sind erhört worden in Evangelisationssituationen. Die meisten Dinge, wo ich sagen muss, da hat Gottes Geist gewirkt, übernatürlich, außerhalb meiner Kraft, sind geschehen in den Dingen, wo wir evangelisiert haben, wo wir zu den Menschen hingegangen sind, wo wir den Menschen von Jesus Christus weitergegeben haben. Da ist ein Klima, wo Gottes Geist sich besonders entwickeln kann. Also, der Tipp ist, mach das mal so wie Cornelius. Das kann nicht falsch sein. Vielleicht liegt dein Mangel genau daran, dass du dich nur um dich selber kümmerst. Cornelius hat diese Vision und er bekommt einen merkwürdigen Hinweis. Gott hat deine Gebete und deine Barmherzigkeit gesehen. Wie gesagt, dem Heiden Cornelius wird das hier zugesprochen. Wir denken ja oft so, ja, wir sind doch aus Gnade errettet. Hier geht es gar nicht um Rettung. Hier geht es darum, dass Gott sich einfach zu den Gebeten und zu dem Dienst des Cornelius dazustellt. Und Gottes Wort sagt in den Sprüchen, er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Das ist ganz wichtig, eine klare, aufrichtige Motivation. Für die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht die Erkenntnis das Wichtigste, sondern die Aufrichtigkeit und die Klarheit des Handelns. Recht unvermittelt bekommt Cornelius hier einen prophetischen Auftrag. Und Cornelius handelt genauso, wie er es von Gott aufgetragen bekommt. Das ist für mich auch immer wieder erstaunlich. Da kommt ein Engel, ist ja schon mal eine komische Geschichte. Der sagt, tu dies, tu das. Denkst du, naja. Aber da lesen wir hier nichts von. Da gibt's nicht erstmal prüfen, erstmal denken, erstmal diskutieren, vielleicht noch alle möglichen anderen Leute rauf und runter sagen und aber überhaupt nach Joppe ist doch blöd, da sind die Straßen so doof, können wir vielleicht woanders hin oder nichts, gar nichts. Da heißt es nur und er holt seine Angestellten und einen Soldaten, der auch an Gott glaubt und sagt, und so jetzt geht ihr da hin und macht genau das, was mir der Engel gezeigt hat. Punkt. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Dieses nicht immer, dieses Zurückziehen, dieses überlegen, könnte es vielleicht einen anderen Weg geben? Das ist nicht vom Geist. Dieses Sagen, ja, der Herr hat mir das gezeigt und ich gehe das jetzt. Ich gehe dieses Risiko ein, vielleicht an irgendeiner Tür zu stehen, zu klingeln und zu sagen, was willst du denn hier zu erleben? Ich habe in meinem Leben einige Highlights gehabt. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass Gott so zu mir gesprochen hat. In einer ganz bestimmten Situation zu jemandem zu gehen. Geh da jetzt hin. Ich konnte mir es nicht vorstellen, aber in der Situation, wo ich dort war, kam ich zum rechten Zeitpunkt. Ich kam in eine Situation, wo es um Leben und Tod ging. Und derjenige sagte wörtlich, die schickt der Himmel. Und das, womit er sein Leben beenden wollte, das lag schon alles bereit. Das war der letzte Moment. Der Herr redet manchmal so. Und wir werden gesegnet, wenn wir das gehorchen, wenn wir gehorsam gehen. Ohne langes Getöse beauftragt Cornelius seine Leute, nach Joppe zu gehen. Schauen wir, wie es weitergeht. Am folgenden Tag, als jene unterwegs waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus, der nächste kommt in die Geschichte mit hinein, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach des Hauses. Was tat er? Genau, um zu beten. Da wurde er hungrig, das kenne ich, und wünschte etwas zu essen. Okay, um die Mittagszeit war das vielleicht so eher ungewöhnlich, weil, ich sag mal, die Juden essen wahrscheinlich eher morgens und abends, haben die ihre Mahlzeiten zu sich genommen. Aber Petrus betete und kriegte Schmacht und sagte, Jungs, ich brauche was zu essen. Und als gute Gastgeber haben die gesagt, alles klar, machen wir. Und während er da so weiter betete und vielleicht so einen kleinen Vorgeruch bekam, ich weiß, wie das bei uns zu Hause ist, wenn irgendwas vorbereitet wird, dann riecht es durchs ganze Haus. Und er freute sich schon, aber da ging es weiter. Und während man etwas zubereitete, da geriet er in Ekstase. Oh je, im evangelikalen Lager ist das was ganz Schlimmes. Er geriet in Ekstase, also er geriet außer sich. Und er sah den Himmel offen und eine Art Gefäß herabkommen, wie ein großes Leintuch, das an seinen vier Enden gehalten auf die Erde herabgelassen wird. Darin befanden sich alle möglichen Vierfüßler und Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme ertönte und sagte zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum ertönte die Stimme und sagte ein zweites Mal zu ihm, was Gott für rein erklärt, das nenne du nicht unrein. Dies geschah noch ein drittes Mal, dann aber wurde das Gefäß in den Himmel hochgezogen. Petrus betet auch. Er ist auch ein ganz normaler Mensch. Er schiebt Hunger und wünscht sich etwas zu essen und das soll er auch kriegen. Aber Gottes Geist macht ihm im Gebet vorher aber etwas deutlich. Auch Petrus bekommt hier eine Vision. Man muss aber noch zu Petrus sagen, der ist mittlerweile das Wirken des Heiligen Geistes schon ziemlich gewöhnt. Wenn wir den Zusammenhang dieser ganzen Stelle lesen, dann lesen wir im Kapitel 9, dass Petrus zum Beispiel Ananias quasi heilt, dass er für ihn betet und er heilt, und dass er Tabitha, die verstorben ist, auferweckt. Also das sind schon so richtig krasse Wunder, die er erlebt. Und Petrus war immer jemanden, der sich einsetzte für den Herrn. Wir denken immer, der Petrus ist ja der, der Jesus verraten hat. Aber Jesus war auch immer bereit, für Jesus zu kämpfen. Der stand auf und sagte, ich gehe mit dir nach Jerusalem und wenn wir dort sterben, ist auch gut. Petrus war der, der sich aus dem sicheren Boot herausgewagt hat und gesagt hat, okay, ich probiere das aus mit dem Gang auf dem Wasser. Das ist auch Petrus. Petrus kannte den Heiligen Geist. Und er kannte die Kraft des Heiligen Geistes. Und sein Dienst, gerade nach Pfingsten, war sehr gesegnet. Da ist ganz viel passiert. Und jetzt bekommt er eine Vision. Und was für eine. Und für einen Menschen seiner Prägung ging das gar nicht. Das ging überhaupt nicht. Unreines Viehzeug, das er schlachten und essen sollte. Und seine erste Reaktion, absolut verständlich, noch nie habe ich sowas gemacht. Das geht gar nicht. Obwohl er schon ein paar dumme Sachen gemacht hat, das hat er aber nie gemacht. Er hat nie gegen die Tradition gebrochen. Petrus war gewohnt, das alttestamentliche Gesetz in aller Strenge und Treue einzuhalten. Und nach jüdischer Tradition galt zwar rein, was vom Himmel herabkam, aber was da kam, ging gar nicht. War absolut unrein. Er musste die Aufforderung schlachte und isst nicht wie eine Versuchung auf ihn wirken, wie ein Versuch, ihn vom Weg des Gehorsams abzubringen, und zwar unter Ausnutzung einer Notlage, nämlich dass er Hunger hatte. So könnte man das erklären. Aber selbst die Stimme aus dem Himmel kann ihn zunächst noch nicht umstimmen. Was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht unrein. Das hat ihn noch nicht überzeugt. Und in dieser Herausforderung stehen auch wir oft, wenn wir dem Geist Gottes folgen wollen, wenn wir dem Willen Gottes folgen wollen. Es kann durchaus sein, dass Gott dich aus dem Gewohnten, aus dem, was du aus deiner Tradition kennst, herausnimmt. Gott tut das manchmal. Wir sollten nicht immer gleich uns das als unvorstellbar vorstellen und es ablehnen. Gott redet in Situationen hinein, die dir neu erscheinen. Petrus macht etwas sehr Wichtiges in dieser Situation. Er bleibt dran. Er macht nicht zu. Er sagt nicht, okay, das kenne ich nicht, dass Gottes Wort sagt, du darfst nichts Unreines essen, also fertig. Ende Gelände, ist hier vorbei. Das macht Petrus nicht, sondern er sagt, ich verstehe es nicht. Und er denkt weiter drüber nach. Er bleibt dran. Er kennt Gottes Reden doch schon so weit, dass er weiter darüber nachdenkt, es nicht einfach abhängt. Lesen wir weiter. Während Petrus noch unschlüssig war, was die Vision, die er gehabt hatte, bedeuten sollte, da standen schon die Männer am Tor, die von Cornelius geschickt waren und sich zum Haus des Simon durchgefragt hatten und fragten ihn mit lauter Stimme, ob ein gewisser Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Petrus war wegen der Vision noch in Gedanken versunken. Der dachte dann noch drüber nach. Da sagte der Geist zu ihm, das sind drei Männer, die dich suchen. Wohlan, steh auf, geh hinunter und zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Petrus ging hinunter und sagte zu ihnen, seht, ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr da? Da sagten sie zu ihm, der Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, angesehen beim ganzen jüdischen Volk, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus kommen zu lassen und zu hören, was du zu sagen hast. Er bat sie herein und nahm sie als Gäste auf. Während dieser Petrus noch darüber nachdachte, was da eigentlich wirklich abgeht, da geschieht es. Gott führt ihn einen Schritt weiter und verbindet letztendlich die Vision von Cornelius und seine Vision miteinander. Die Personen werden zusammengefügt. Gott hat an zwei Stellen was begonnen und er fügt es zusammen. Und das habe ich schon so oft erlebt im Dienst und da, wo wir Menschen dienen, dass Dinge zusammengeführt werden, wo man sich im ersten Moment überhaupt nicht vorstellen kann, dass das geschieht. Dass Dinge, die schon vorbereitet sind, an anderer Stelle von anderen Menschen auch und von Gottes Geist in Gang gesetzt wurden, auf einer anderen Stelle zusammenkommt und zusammengefügt werden. Wenn ich was gelernt habe, dann das, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, ist da nie einer dran beteiligt. Im Schnitt, in der Regel, hat man mal eine Statistik aufgestellt, sind 7 Menschen dran beteiligt, dass ein anderer Mensch zum Glauben kommt. Und natürlich Gott und seine Kraft. Wenn er nicht da wäre, wird gar nichts passieren. Und das fügt Gott zusammen. Und wenn du etwas nicht verstehst, dann frage Gott. Lehne es nicht gleich ab. Auch wenn es nicht deiner Vorstellung entspricht, vielleicht nicht deiner Tradition entspricht, vielleicht nicht dem Handeln entspricht, wie du gewöhnt bist zu handeln, frage erst Gott, bevor du es ablehnst. Und Petrus macht es letztlich wie Cornelius. Er gehorcht. Gottes Geist sagt ihm, nimm die auf, geh mit denen mit. Und Petrus macht es. Er gehorcht, er beginnt das umzusetzen, was der Herr durch seinen Heiligen Geist gezeigt hat. Hier finden wir einen ganz wesentlichen Schlüssel zur Kraft des erneuerten Lebens. Gehorsam. Wir hören das nicht gerne. Gott legt großen Wert auf Gehorsam. Nicht auf das, was du weißt, sondern auf das, was du tust. Es nützt dir nichts, nur etwas zu wissen. Es nützt nur, es zu tun. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und am Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer, lesen wir schon im 1. Samuel. Und Petrus geht jetzt in diesem Gehorsam, nachdem er diesen Weg geht, geht ihm ein Licht auf. Und am folgenden Tag brach er auf, zog mit ihnen und einige von den Brüdern aus Joppe begleiteten ihn. Am Tage darauf kam er nach Caesarea. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie schon. Als Petrus unter der Tür stand, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich voller Ehrfurcht ihm zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und im Gespräch mit ihm trat er ein und fand viele Leute versammelt. Und er sagte zu ihnen: Ihr wisst, wie unstatthaft es für einen Juden ist, mit einem Fremden aus einem anderen Volk zu verkehren oder gar in sein Haus zu gehen. Mir aber hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gewöhnlich oder unrein nennen soll. Darum bin ich ohne zu widersprechen gekommen, als du nach mir schicktest. Ich würde nun gerne erfahren, aus welchem Grund ihr mich habt kommen lassen. Da sprach Cornelius: Vor 4 Tagen um die gleiche Zeit, zur 9. Stunde, war ich beim Gebet in meinem Haus. Da stand auf einmal ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand. Und er sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Schicke nun nach Joppe und lass den Simon rufen, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast im Haus des Gerber Simon am Meer. Da habe ich unverzüglich nach dir gesandt und es ist gut, dass du gekommen bist. Wir sind jetzt alle hier vor Gott versammelt, um all das zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. So funktioniert das. Petrus macht deutlich, er ist gekommen, weil Gott ihm gesagt hat, quasi gegen jede fromme Regel, der soll dahin. Cornelius hat gehandelt und hat nach Petrus geschickt, weil es Gott ihm gesagt hat. Auch gegen jede fromme Regel. Und die beiden hören nun, wie Gott sich das gedacht hat, dass sie die beiden zusammengeführt hat. Und das ist ja für uns eine ganz wichtige Geschichte, weil hier nämlich die Mission unter den Heiden beginnt. Wenn das nicht gewesen wäre, säßen wir nicht hier. Petrus versteht, was der Herr meinte. Cornelius kriegt langsam auch eine Ahnung darüber, was sie da erlebt haben in ihren Visionen, was der Geist Gottes ihnen gezeigt hat. Und Petrus tat seinen Mund auf und sprach: Jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, sondern dass ihm aus jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das ist das Wort, das er den Israeliten gesandt hat, als er die Botschaft des Friedens verkündigte durch Jesus Christus. Der Herr ist über alle. Ihr wisst ja, was sich zugetragen hat in ganz Judäa, seit den Tagen, da Johannes in Galiläa die Taufe verkündigte. Ihr kennt Jesus von Nazareth und wisst, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher und tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel unterdrückt wurden, weil Gott mit ihm war. Und wir sind Zeugen all dessen, was er im Land der Juden und Jerusalem getan hat. Er, den sie ans Holz gehängt und getötet haben. Ihn hat Gott auferweckt am 3. Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den Zeugen, wie Gott vor langer Zeit bestimmt hat. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nach seiner Auferstehung von den Toten. Und er hat uns aufgetragen, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er es ist, der Gott zum Richter über Lebende und Tote bestellt hat. Darum bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt, wer immer an ihn glaubt. Erneuertes Leben im Heiligen Geist lässt sich in den Dienst stellen und verkündigt das, was Jesus getan hat. Bei allen Menschen, die ich kennengelernt habe, in denen Gottes Geist viel Autorität und Kraft hatte, viel Raum hatte, Das waren Menschen, die das Evangelium weitergetragen haben. Da ist immer etwas passiert. Da sind immer Menschen mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert worden. Das Ziel, es ist die Umsetzung des Missionsbefehls. Da ist der Heilige Geist immer drin und gibt viel Kraft. Die Umsetzung des Missionsbefehls ist in meinen Augen das Treibhaus des Wirkens der Kraft des Heiligen Geistes. Wo wir diesen Auftrag verloren haben, leider in vielen Kirchen heute, wo wir diesen Auftrag verloren haben, da verlieren wir auch die Kraft seines Heiligen Geistes. Das kannst du beobachten. Das ist so. Lass dich doch wieder in den Dienst des Evangeliums stellen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Noch während Petrus diese Worte sprach, kam der Heilige Geist herab auf alle, die das Wort hörten. Die beiden, die vom Heiligen Geist gebraucht wurden, erleben jetzt, wie dieser Heilige Geist in die ganze Versammlung kommt. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Petrus begleitet hatten, konnten es nicht fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Sie hörten sie nämlich in Zungen reden und den großen Gott preisen. Und da sprach Petrus, wie könnte man denen, die doch wie wir den Heiligen Geist empfangen haben, das Wasser zur Taufe vorenthalten. Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Da baten sie ihn, einige Tage bei ihm zu bleiben. Da passierte dann in dieser Situation auch wieder genau das, was der Heilige Geist möchte. Dass die Kraft des Heiligen Geistes dahin mündet, dass Menschen Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Und ich glaube, wenn wir diesen Auftrag als Gemeinde und als persönlich den immer wieder annehmen, wenn wir immer wieder lernen, was in Matthäus 28 es heißt, geht hin und mache zu Jünger alle Völker, dann erleben wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können uns auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Wenn wir nur um uns selber rumkreisen, werden wir diese Kraft verlieren. Und die Gemeinden, die das tun, zerstreiten sich, verlieren geistliche Kraft. Aber da, wo wir uns aufmachen, Jesus Christus weiterzugeben, da erleben wir die Kraft erneuerten Lebens. Und da brauchen wir gar nicht viel zu tun. Das kommt. Ich glaube, dass der Herr uns das verheißen hat. Und ich möchte uns einladen, jeder für sich persönlich, diese Kraft zu empfangen und das Evangelium, das, was du an Botschaft von Jesus Christus empfangen hast, weiterzugeben. Der Herr hat dich befreit, er hat dich geheilt, er hat dich versöhnt mit Gott. Das ist nicht, damit es nur dir gut geht, es ist auch, damit er durch dich auch zu anderen Menschen kommt. Wollen wir das tun? Dann erleben wir die Kraft des Heiligen Geistes. Ich hätte es gern manchmal billiger, aber es geht nicht. Gott hat es alles gekostet. Und er fordert von uns, dass wir uns in seinen Dienst stellen lassen. Das möchte er. Wir wollen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass hier zwei Menschen von dir gebraucht wurden, Herr. Der Cornelius und der Petrus. Zwei Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, aus ganz unterschiedlichen Situationen, Herr, die du erfüllt hast mit dem Heiligen Geist. Das waren Menschen, die beteten, Herr, die kamen zu dir, die fragten dich, die lebten mit dir. Und du hast sie erfüllt mit deinem Heiligen Geist und du lässt sie erleben, wie du durch die Gaben deines Geistes hier etwas Großes beginnt, Herr. Wie deine Kraft wirklich in ihnen mächtig wird. Aber ich sehe auch, dass da zwei Menschen waren, die aus ihrer Komfortzone herausgenommen wurden, die letztendlich in den Gehorsam gestellt wurden, Herr, die die Wahl hatten, das zu tun, was du ihnen sagtest, oder es eben nicht zu tun. Herr, und das waren zwei Menschen, die sich entschieden haben, es zu tun. Was daraus wird und daraus erwächst, Herr, ist für mich so unbegreiflich groß, wie all deine Verheißungen, die du uns gibst, Herr. Ich sehe darin letztendlich den Schlüssel, Herr, wie wir in deinen Verheißungen wirklich deine Kraft empfangen können. Dass wir uns gebrauchen lassen von dir, dass wir uns in den Dienst stellen lassen von dir, um dein Evangelium weiterzutragen. Herr Jesus, ich bete für uns als Gemeinde, dass wir uns in den Dienst stellen lassen, dass wir gehorsam sind, Herr, das, was wir empfangen von dir, was du für jeden Einzelnen auch hier bereit hast, dass wir das weitertragen, dass wir es nicht nur für uns verbrauchen, sondern dass wir uns dahin führen lassen, wo du uns führen willst. Herr, und dass wir fragen und uns nicht abschrecken lassen, wenn das bedeutet, dass es für uns neu ist, Herr. Du gehst mit uns neue Wege, auch manchmal im Alter, auch manchmal, wenn wir noch jung sind, auch wenn wir uns oft nicht stark genug fühlen. Herr, du gehst mit uns diese Wege. Und ich bete, dass wir die Kraft deines Heiligen Geistes darin empfangen. Amen.